Hallihallo bei Abgenerdet, eurem Lieblingspodcast, in dem Gespräche über spezifische Themen geführt und digital konserviert werden. Heute widmen wir uns einer deutschen Institution, die vermutlich in mehr Kinderzimmern lag als jede andere Lektüre, dem lustigen Taschenbuch, kurz LTB. Und dafür habe ich mir wieder einen absoluten Experten an die Seite geholt. Er ist nicht nur Podcaster, sondern ein wandelnder LTB-Almanach. Thomas Freitag.
Hallo, grüß dich Torben und schön, dass ich wieder hier zu Gast sein darf. Als wäre es ja eben vor ein paar Minuten gewesen, dass wir hier wieder. Aber du lässt jetzt die Haare lang wachsen, sehe ich.
Ja, genau. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Du warst bei uns schon in der Februarfolge. Wir haben über die drei Fragezeichen gesprochen und jetzt sprechen wir über das lustige Taschenbuch. Mhm. Eine Frage, Thomas.
Ja.
Thomas Freitag.
Ja.
Wie bist du zu diesem Künstlernamen eigentlich gekommen?
Ich wünsche, es wäre ein Künstlername, aber es ist halt, weil es gibt ja einen Kabarettisten, der so heißt, ne? Der jetzt auch, glaube ich, in Ruhestand geht. Ich glaube, der ist jetzt gerade auf Tour nochmal, seine Abschiedstour, und dann ist der auch in der wohlverdienten Rente. Ist ja ein, wie gesagt, Kabarettist, schwieriges Wort. Und so diese Generation Scheibenwischer, so hier Hildebrand und alle, weißt du? Aber nein, das ist wirklich mein Name, ja, und Verwechslungsgefahr besteht so gut wie nicht. Aber wenn man halt Thomas Freitag googelt, man findet meistens ihn. Wenn du Thomas Freitag Podcast eingibst, dann findest du mich.
Ah, okay.
Also nicht, dass ich mich selber googeln würde, ne?
Nein. Ich kenne nur dich und gut zu wissen, dass der Name jetzt auch wirklich frei wird in Zukunft.
Ja.
Das ist doch auch schön. Ich finde, der klingt so, als könnte er irgendwie aus Entenhausen stammen, aus dem lustigen Taschenbuch.
Ja, stimmt. Es klingt. Also, wenn es den Namen nicht gäbe, man könnte ihn erfinden, ne?
Ja, und man hört es mir vielleicht an. Ich habe eine kleine Sommer-, Herbst- oder welche Jahreszeit wir auch immer jetzt gerade haben, Grippe. Mal gucken, ich hoffe, ich verhuste nicht den gesamten Podcast und freue mich jetzt einmal richtig einzusteigen zusammen mit Thomas. Wann lag dein erstes LTB auf dem Nachttisch?
Genau weiß ich es nicht mehr, aber wirklich schon seit frühen Kindertagen. Auch hier wieder Hinweis, ich habe ja zwei ältere Geschwister, zwei Schwestern und dementsprechend, also die eine ist 5,5 Jahre älter als ich, die andere knapp 4 Jahre. Und natürlich waren die dann, als ich ein ganz kleines Kind noch war, also was heißt ganz klein, so 5 oder 6, haben die sowas natürlich auch noch gelesen. Ja, ich habe schon, das ist meine Erinnerung, lustige Taschenbücher und Mickey-Maus-Hefte durchgeblättert, da konnte ich noch gar nicht lesen und habe mir anhand der Bilder die Geschichte und das, was da in den Sprechblasen gesagt wird, selber ausgedacht. Ja, also so weit geht es zurück, dass ich schon mit Disney indoktriniert wurde oder beziehungsweise einfach schon dieses Bewusstsein hatte mit Entenhausen.
Bei mir persönlich war es so, dass ich mit der Mickey Maus erst begonnen habe. Die fand ich total spannend, als ich irgendwann lesen konnte. Als ich ein bisschen mehr lesen konnte, also wahrscheinlich mit 7 oder 8 erst. Und dann doch gesehen habe, dass bei mir zu Hause sehr viel das lustige Taschenbuch gelesen wurde. Mein Vater hat das sehr viel gelesen und so fand sich das sehr häufig im Bad tatsächlich. Eine tolle Klolektüre, das lustige Taschenbuch.
Ja, Klolektüre ist so ein Ding, ne? Was die Hygiene angeht, da darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken. Ne?
Nee, lieber nicht.
Aber früher war das einem im wahrsten Sinne des Wortes scheißegal, ne? Also da haben wir uns, glaube ich, auch die Comics gegenseitig in die Hand gedrückt und so, weißt du, wenn das Klo frei wurde, so ungefähr.
Ja. Das waren aber wahrscheinlich nicht deine ersten Berührungspunkte mit Disney-Figuren, oder? Also bei mir persönlich waren das Zeichentrick-Serien beziehungsweise diese Disney-Classics, so habe ich sie damals jedenfalls schon wahrgenommen in den 90er Jahren, als ich Fernsehen geguckt habe. Die Geschichten, die wahrscheinlich schon 30 Jahre alt waren. Diese Shorts, in denen dann Donald gegen A- und B-Hörnchen kämpft und so weiter.
Diese Classic-Cartoons, genau. Jetzt bist du ja ein bisschen jünger als ich, ne? Ich bin ja Jahrgang 82, du bist
89.
89, so. Natürlich, man wurde schon sehr, sehr früh mit Disney konfrontiert, sage ich jetzt mal. Auch nicht jeder natürlich, aber bei uns war das schon, ne? Weil Disney ja damals schon so eine Bandbreite hatte. Bei mir war es dann auch so. Ich weiß, dass früher gab es ja auf ARD dieses Spaß am Dienstag. Das gab es ja, glaube ich, schon in den 80er Jahren. Und da haben die auch immer einen Classic-Cartoon gezeigt. Also deswegen, soweit ich mich zurückerinnern kann, diese Figuren wirken so vertraut, weil die von frühesten Bewusstseinstagen an schon um mich rum waren, weißt du? Deswegen kann ich dir gar nicht mehr sagen, das war der Moment, wo ich zum ersten Mal Donald Duck wahrgenommen habe. Also den gibt es nicht, weil soweit ich zurückdenken kann, sind diese Figuren in meinem Bewusstsein verankert. Ne? Und wie gesagt, es gab ja früher diese dünnen Taschenbücher hier, Donald Duck, Onkel Dagobert und so eine Sachen, ne? Das lag ja auch bei uns auch rum oder meine Schwestern haben sich das von Klassenkameraden ausgeliehen. Und deswegen hatte ich es schon sehr, sehr früh und die, wie du auch schon gesagt hast, hier die ganzen Zeichentrickserien, ne? Ich betone es ja immer wieder, ich bin ja schon so alt. Ich kann mich erinnern an die Erstausstrahlung von DuckTales im April 1989 noch in der ARD.
Ja. In den Öffis lief das, ne?
Ja, genau, das lief damals noch in den Öffis. Wir hatten ja kein RTL und so haben wir, glaube ich, erst so ab 91 empfangen. Aber deswegen kann ich mich erinnern, das war samstags 17.25 Uhr im April 1989, als zum ersten Mal DuckTales im deutschen Fernsehen oder zumindest in der ARD ausgestrahlt wurde. Und ich weiß hundertprozentig, ich saß damals vorm Fernseher. Also definitiv habe ich das getan. Ja? Und das dann auch so gut wie fast jeden Samstag, wie die 65 Folgen der ersten Staffel dann ausgestrahlt wurden.
Und heute bist du noch Abonnent des lustigen Taschenbuches?
Tatsächlich ja, aber auch eigentlich noch gar nicht so lange. Also um da kurz die Origin-Story zu erzählen. Ich habe 1994, da waren wir damals auf Klassenreise, es muss September gewesen sein, habe ich bewusst von meinem eigenen Taschengeld angefangen, das lustige Taschenbuch zu sammeln und habe mir, wir waren ja damals irgendwie wandern oder so, keine Ahnung, unterwegs und dann gab es da irgendwie so wie so einen Supermarkt und da ist gerade Band 200 erschienen, im September 94 und den habe ich mir damals gekauft und da habe ich dann unterbewusst beschlossen, ich fange jetzt an, mir jeden Monat immer die neueste Ausgabe zu holen, ne? Damals noch 6,50 Mark, ja. Du hast da ein sehr aktuelles Buch liegen, da kannst du gleich mal vorlesen, was ein lustiges Taschenbuch heutzutage kostet. Ein normaler Band.
Ich mach das doch direkt mal.
Ja.
8,99 Euro und in Österreich 9,50 Euro.
Ja, krass. Genau, und da fing es an und dann habe ich auch angefangen, so in Zeitschriftenläden oder beziehungsweise in so An- und Verkaufläden dann meine Sammlung zu erweitern, ne, beziehungsweise nachzukaufen, dann Bände, die ein, zwei Jahre davor erschienen sind und noch weiter zurück und alles. Ne. Da habe ich angefangen zu sammeln und ich glaube, seit 2007 habe ich das LTB im Abo, dass es mir jeden Monat pünktlich im Briefkasten liegt.
Ja, und du hast diverse Podcasts zu verschiedenen Themen, zum Beispiel den wahrscheinlich bekanntesten Podcast von dir, Die Zentrale, ein Drei-Fragezeichen-Podcast, Die Rasende, Hängematte, ein TKKG-Podcast, Rotz und Wasser, da geht es um alle möglichen Themen. Und da habe ich schon herausgehört, dass du nicht nur Fan bist, der gelegentlich mal das lustige Taschenbuch liest, sondern sehr tief drin ist in diesem Thema. Und deswegen habe ich dich eingeladen und freue mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Das lustige Taschenbuch beinhaltet Geschichten von Disney-Charakteren, die man aus Filmen kennt. Aber es sind doch originäre Comic-Charaktere, also die auch ein anderes Wesen teilweise haben, würde ich behaupten. Also der Donald zum Beispiel, wie man ihn jetzt im lustigen Taschenbuch sieht, sieht man im Bewegtfilm in dieser Art und Weise eher selten. So war jedenfalls mein Eindruck als Kind.
Mhm. Ja.
Klar hat er seine Ausraster, aber er agiert teilweise sehr sinnvoll, hat meistens Pech.
Und er kann sich ausdrücken. Sprachlich.
Und er kann sich sprachlich ausdrücken und alle Welt versteht ihn.
Ja, da sagst du es schon. Ich unterscheide ja auch ganz klar zwischen dem Cartoon-Zeichentrick-Donald und dem Comic-Donald. Das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, ne? Oder beziehungsweise zwei verschiedene Charaktere. Ja, auch wenn es irgendwie, ich blende es ja nicht ein. Ich lese ja jetzt nicht einen Donald Duck-Comic, wenn er was sagt mit dieser quakigen Stimme, sondern der hat ja meine Stimme in meinem Kopf, wenn ich den lese, ne? Und so, dass er ganz normal redet, ne? Manchmal wird es angedeutet, so ganz selten in Geschichten, dass er wohl auch so spricht, ne? Aber das ist, wie gesagt, das sind zwei unterschiedliche Charaktere.
Das heißt, der klingt in deinem Kopf total anders, als er in den Cartoons klingt. Und hat darüber hinaus auch für dich eine ganz andere Wesensfarbe. Also mir geht es auch so, auch wenn ich nicht so viel gelesen habe wie du, aber das lustige Taschenbuch war bei mir auch immer Begleiter in der Kindheit. Mhm. Genauso wie Donald finden wir auch andere Disney-Figuren in anderer Art und Weise wieder, als wir aus Filmen vielleicht kennen oder aus Serien. Wer fällt dir da so als erstes ein?
Das ist ja generell so diese Klassikfiguren, ne? Zum Beispiel ein Mickey Mouse, ist klar, ne? Dass das lustige Taschenbuch so aufgeteilt ist, immer. Früher war es mal in den Anfangszeiten wirklich so klar getrennt. Das lustige Taschenbuch gibt es ja schon seit Ende der 60er Jahre. Und dann gab es einen kompletten Entenband, ne, meistens vielleicht auch manchmal so zwei hintereinander. Und dann gab es einen Mickey-Maus-Band, nur mit Mickey-Maus-Geschichten drin. Und das immer so im Wechsel, so über ein paar Jahrzehnte. Und ich glaube, Ende der 80er Jahre, lass es so 87 gewesen sein, haben sie dann angefangen, die Geschichten zu mischen. Also beziehungsweise hast du dir ein LTB gekauft. Und dann war es wirklich so eine Entengeschichte, eine Mausgeschichte. Eine Entengeschichte, eine Mausgeschichte. Klar, manchmal dann auch zwei Entengeschichten hintereinander und so. Aber es war schon so knapp 50-50. Ja. Mhm. Das haben sie dann auch so bis Ende der 90er dann auch durchgezogen. Und dann gab es irgendwann so Anfang der 2000er nur noch eine Mickey-Maus-Geschichte. Aber das ist jetzt schon sehr spezifisch, was ich sage. Du bist ja immer noch bei den Charakteren. Und natürlich, Mickey Maus beinhaltet dann eher so Geschichten, ganz klar, wo die Enten nicht auftauchen. Crossover gab es damals schon, heute vermehrt. Und das beinhaltet dann bei Mickey Maus zum Beispiel auch seinen Kumpel Goofy oder seinen Hund Pluto oder hier sein Love Interest, seine verlobte Minnie Maus oder so. Ja, wir haben, habe ich es letztens genannt, Premium-Figuren wie Rudi Ross und Clarabella Kuh. Ja? Also so eher so Figuren, wo man denkt, ja, muss ich jetzt nicht haben. Ne? Aber die eigentlich schon seit Anfang an, ich meine, die ersten Mickey-Maus-Cartoons sind ja auch Ende der 20er Jahre erschienen, also im vorigen Jahrhundert, die dann eher so diese Bagage von Mickey-Maus waren. Mhm. Ne? Und bei Donald Duck hast du halt einen Dagobert Duck, seinen reichen Onkel, den wir auch aus DuckTales kennen, ne? Die Neffen Tick, Trick und Track. Auch seine Verlobte Daisy Duck, die auch mal gerne dann mit einem Gustav Gans, seinem Vetter, ausgeht, wenn Donald gerade irgendwie ihr nicht gefällt, ne? Mhm. Und die Duck-Sippe, da hast du noch die Oma, dann hast du noch den Knecht Franz Gans und etliche Nebenfiguren. Genau, und das ist eigentlich halt das lustige Taschenbuch, diese klar gespaltenen beiden Läger. Da muss ich auch ganz kurz zu sagen, ja, bei uns in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ist es ja die Stadt Entenhausen. Und da wohnen ja sowohl Mickey Maus als auch Donald Duck. Aber im Original wohnt Mickey Maus in Mausburg. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, dass es Mausburg heißt. Oder Maustown, ich weiß gar nicht. Und die Enten wohnen in Duckburg. Das heißt, die wohnen eigentlich in zwei unterschiedlichen Städten. Deswegen erklärt sich das, warum die sich so selten begegnen. Mhm. Ne, weil als Kind habe ich mich manchmal auch gefragt, so irgendwie, warum rennen die sich eigentlich so selten in den Geschichten über den Weg? Ne? Aber das war schon immer eine klare Entscheidung vom Verlag und so, dass die da gesagt haben, wir wollen da die Grenze haben, die zwischen diesen Figuren.
Mhm. Ja. Also die erste Ausgabe kam im Oktober 67 raus. Lustiges Taschenbuch Nummer 1. Der Kolumbus-Falter muss das gewesen sein,
richtig.
Oder?
Richtig. Und andere Geschichten.
Und andere Geschichten damals noch, genau. Genau. Das lustige Taschenbuch ist ja ein sehr deutsches Produkt. Ich glaube, das wurde für Deutschland so neu entwickelt. Es gab diese Geschichten aus dem Maus- und Enten-Universum. Mhm. Ich glaube, in Italien, in Topolino, wurden die veröffentlicht. Das ist der italienische Name von Mickey Maus.
Genau. Und das Topolino ist zwar so Taschenbuchformat, ja, ungefähr so wie diese 100-Seiter, die wir ja früher auch hatten hier in Deutschland, ne, diese Donald Duck und Onkel Dagobert, ein bisschen dicker. Aber das erscheint da wöchentlich und ist eigentlich das Pendant zu unserer Mickey-Maus-Zeitschrift, die ja aber eigentlich so ein Heftformat ist. Genau.
Ja, und das lustige Taschenbuch ist ja nicht ganz DIN A5, ist ein bisschen anderes Format, über 250 Seiten. Und als es herauskam, waren zwei Seiten immer farbig gedruckt, genau. Und zwei schwarz-weiß gedruckt.
Warst du so ein Ausmaler?
Nein, ich war nicht so ein Ausmaler. Nee. Ich habe häufiger mal mir solche alten Bücher geholt und also irgendwie auf dem Flohmarkt und dann gesehen, dass sich da irgendein anderes Kind verkünstelt hat und dann.
Das habe ich nie gemacht, weil ich wollte ja das Heft nicht verändern und beschmutzen. Ja. Deswegen, ich habe das nicht ausgemalt.
Verstehe ich total. Ja. Hätte ich glaube ich auch nicht. Irgendwann hat man sich überlegt, lass uns doch mal komplett in bunt drucken.
Mhm.
Und die Geschichten waren mit einer Rahmenhandlung miteinander verknüpft. Daran erinnere ich mich auch an ein paar alte Rahmenhandlungen, die ich gelesen habe, die grafisch auch teilweise katastrophal waren.
Genau.
Kannst du erklären, was die Idee dahinter war und warum das so passiert ist?
Also ursprünglich war das lustige Taschenbuch das Pendant zum italienischen Classici i Disney. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht korrekt der Name, wie ich sage, aber die haben damals Geschichten, die schon im italienischen Topolino erschienen sind, nochmal als Zweitverwertung gebündelt, ne, in so ein Buch halt abgedruckt und das mit dieser, wie du schon sagst, Rahmengeschichte, die Geschichten miteinander verbunden. Da gab es immer diese berühmte Vorgeschichte Und dann, wenn dann ein Comic endete, das hat man ja auch wirklich, das hat man schon als Kind gerafft, dass dann plötzlich die Zeichnung qualitativ schlechter wurde. Ne? Ja. Also eine Geschichte endet damit, weiß ich nicht, dass Dagobert mit einem Teppichklopfer hinter Donald herrennt, weil er gerade, weiß ich nicht, wieder Geld versenkt hat im Hafen oder so. Und dann plötzlich auf der nächsten Seite siehst du dann eine deutlich schlechtere Zeichnung von einem anderen Künstler, wo du gemerkt hast, so, was ist denn jetzt los? Ne? Also man war ja als Kind eigentlich schon nicht blöd. Ich wette, es gibt auch Leute, die haben es nicht bemerkt. Ne? Aber das war dann immer wie so eine Streckung und der Übergang zur nächsten Geschichte. Und fand ich schon als Kind schlecht. Hat mir als Kind schon nicht gefallen, diese Zwischensequenzen.
Das heißt, dann sah man nochmal Dagobert mit dem Teppichklopfer, aber dann unterm Arm geklemmt und anders gezeichnet.
Donald bremst zum Beispiel ab, so Moment mal, und stellt ihn dann zur Rede und überzeugt ihn dann, dass es Quatsch ist, damit man dann die Ausgangssituation zur nächsten Geschichte ist, wo er wieder alles heile Welt ist. So ungefähr, ne? Okay. Und genau, dieses Classic E. Disney, das gab es halt in Italien und das haben die Deutschen so eins zu eins übernommen. Und nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Länder. Ich meine, es gibt so eine Seite, die heißt index.org. Mhm. Und das ist eine Datenbank, die ich auch sehr, sehr gerne bemühe. Ich bin da auch registriert, weil da kannst du unter anderem deine ganzen Comics, die ich jetzt besitze, egal ob Mickey Mouse oder Ein Fall für Mickey und lustige Taschenbücher, die kannst du da erfassen. Und dann kannst du so schön selber deine digitale Sammlung überblicken, was du alles an Schätze zu Hause hast. Ne? So eine Sachen. Und da kann man auch unter anderem nachlesen, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mal LTB Nummer 10. Und dann steht da auch dazu als Info, entspricht dem klassischen italienischen Comic, der irgendwie 2-3 Jahre vorher erschienen ist. Oder in Dänemark und in Finnland und so eine Sachen. Ne? Also man hat damals schon so europaweit das publiziert. Ja. Irgendwann fing dann an, der Verlag, wie gesagt, da sind wir jetzt wirklich so in den 80er Jahren, ich glaube, weil irgendwann hörten diese Rahmengeschichten auch auf und so, und spätestens ab Band Nummer 119 begann dieser Relaunch mit den bedruckten Buchrücken, wo dann viele Bücher aneinandergereiht ein eigenes Bild ergeben. Ne? Mhm. Das muss 1987 gewesen sein, da war der erste Band 119, jedenfalls mit den Buchrücken, aber vorher haben die schon dann angefangen, selber Geschichten so zu einer Compilation zusammenzustellen. Und vorher war es halt ein 1:1 Nachdruck aus Italien.
Ah, okay. Das heißt, die wurden redaktionell ein bisschen autonomer, haben sich selber überlegt, wie stellen wir die Geschichten zusammen. Erschienen ist das, glaube ich, anfangs noch nicht monatlich, ne?
Nein. Monatlich erst seit, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ich glaube ab Band 143, 44, so in dem Dreh, also 1990. Mhm. Ja. Da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, weil ich weiß noch, Band 144 damals, da war Phantomias, ein alter Ego von Donald Duck, vorne drauf. Und da prangte dann auch diese Schrift jetzt monatlich.
Ah, okay. Mhm. Also, du hast die Buchrücken schon angesprochen. Ab einem gewissen Band bilden diese ein Gesamtbild über das Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Auch einmal über zwei, glaube ich.
Also, beim allerersten Buchrücken waren es über 4 Jahre, von 1987 bis Ende 91. Mhm. Und dann fing das an mit immer pro Jahr. Und jetzt haben sie aber das wieder gemacht. Oh Gott, frag mich bloß nicht. Ich glaube, dieses Jahr fing wieder ein neuer an. Aber davor, die letzten 3 oder 4 Jahre, war es mal wieder ein riesiger, einheitlicher Buchrücken. Ja, also über 4 Jahre ein Bild.
Oh, wow. Das heißt, wenn einem eine Ausgabe fehlte, dann sah das sehr hässlich aus. Oder sieht das sehr hässlich aus im Regal, weil man merkt, da fehlt etwas. Ja,
genau.
Also glaubst du, es war ein Geniestreich?
Dass man, ja klar, also so ein bisschen unterbewusst den Leuten noch einen Kaufanreiz geben wollte.
Die Comics haben sich ja parallel zu Disney, wie wir es heute kennen, ich meine, es ist ein Weltkonzern, alles Mögliche gehört zu Disney mittlerweile, aber wenn wir jetzt die klassischen Disney-Figuren anschauen, und die wurden ja auch von Walt Disney erfunden, Mickey Mouse, Donald, Goofy.
Teils,
Goofy, glaube ich, schon gar nicht
mehr. Nee, ich glaube, da war dann
da bin ich gerade schon wieder zu weit.
Nee, es war einer seiner Mitarbeiter, weil Disney war ja ein Mensch, der gut delegieren konnte. Mhm. Ne? Disney war halt jemand, der dann gerne immer seine Unterschrift unter alles gesetzt hat und die ganzen Künstler im Hintergrund eigentlich nie namhaft waren. Also gerade in den Anfangszeiten, sagen wir mal so, heutzutage ist das ja ganz anders, ne, und alles. Ich meine, da gibt es ja auch einen ganz berühmten Zeichner, der bestimmt auch ein Name ist, Karl Barks, ne, der eigentlich Entenhausen in Comicform, so wie wir es heute kennen, maßgeblich mitgestaltet hat.
So, der hat das geprägt und mitgestaltet. Also die Barks Geschichten kommen aber fast nicht im lustigen Taschenbuch vor, tatsächlich. Es gibt Ausnahmen, soweit ich weiß.
Ja, ich glaube Band 53, da sind mal drei Barks Geschichten drin, weil der ja eigentlich, also im LTB gibt es meistens dieses dreireihige Format. Das heißt also, du hast meistens zwei Bilder nebeneinander und das auf drei Reihen so untereinander aufgegliedert, ne? Unter anderem die Barks-Geschichten, die ja eher so für was wie die Mickey Mouse waren, für das Format, sage ich jetzt mal, ne, sind ja auch in USA als eigenständige Hefte erschienen. Die sind vierreihig. Und ich glaube, dass das in einem der sehr, sehr frühen LTBs, das müsste die 53 sein, da sind drei Barks-Geschichten drin. Und die sind aber ummontiert, ja. Mhm. Also das heißt, dass die dann auf drei Reihen angepasst sind und dann musst du mal ein Bild enger oder weiter machen und so, um noch die Perspektive zu behalten. Und ich weiß noch, dass der Chefredakteur damals vom LTB gesagt hat, warum sie keine Vierreiher im LTB abdrucken, weil dann die Qualität runterleidet und dann wird es zu klein. Aber mit diesem Grundsatz haben sie irgendwann dann auch gebrochen, ja, sagen wir mal so. Und das merke ich auch, ich werde älter, dass wenn... Also ich habe langsam schon Probleme, diese kleinen Sprechblasen zu lesen, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Barks hat eine eigene Nebenreihe spendiert bekommen, nämlich Lustiges Taschenbuch Classic. Ist vor ein paar Jahren erschienen, da haben sie quasi alle seine Geschichten in so Sonderbänden, die glaube ich alle zwei Monate erschienen sind, auf 30 Bände oder so.
Und die
so.
Sind dann im entsprechenden ja. Format oder muss ich die?
Die sind ein bisschen größer, lesen? Ja, mhm. Und breiter, also so vom Seitenumfang. Damit du diese Vierreiher, ich sag mal, adäquat abdrucken kannst. Das ist immer noch zu klein, als wie im Mickey-Maus-Heft, ne? Quasi sein Gesamtwerk für den kleinen Geldbeutel, sagen wir mal so, ne?
Ah ja.
Weil Barks wurde schon 100.000 Mal veröffentlicht und wieder veröffentlicht in verschiedenen Publikationen, im edlem Hardcore, Hardcover-Schuber bis hin zum Softcover-Album, ne? Und so eine Sachen. Also der ist schon zu Tode recycelt, sagen wir mal so. Aber er ist auch durch seinen Stil und seine Erzählweise einer der beliebtesten.
Und er war letztlich prägend für diese Entenhausen-Welt, die dann von italienischen Zeichnern, glaube ich, übernommen worden, ne?
Genau, weil Disney Comics in Italien in den 40er Jahren so beliebt waren, dass die Amerikaner, die ja da nur monatsweise ihre Geschichten veröffentlicht haben, teilweise, ne, also so in auch verschiedene Hefte, aber die Italiener haben sich so nach neuen Geschichten die Finger geleckt, dass quasi die Italiener damals eine eigene Lizenz bei Disney erworben haben, um selber eigene Comic-Geschichten zeichnen und veröffentlichen zu können. Also unter dann Disney Italia hieß das dann. Mhm. Und da hat dann das italienische Topolino von profitiert, weil die dann angefangen haben, Eigenproduktionen abzudrucken.
Und das wiederum wurde lizenziert vom Egmont E. Harper. Spricht man es überhaupt so aus? Weißt du das?
Egmont E. Harper, ja, das ist ja. Oh, ich glaube, das hat nichts mit Italien zu tun. Das sind halt die, die für den Rest von Europa.
Aber die haben das dann lizenziert. Sie haben genau. Sich das direkt aus Italien dann geholt.
Ja, in der Anfangszeit war es noch der E. Harper Verlag, ne, der auch seinen Sitz in Stuttgart hat, hatte. Die sind ja dann irgendwann in den frühen 2000ern nach Berlin gezogen, der Verlag. Mhm. Und inzwischen heißt es Egmont E. Harper Media.
Okay. Wie war das denn bei Mickey Mouse? Denn Mickey präsentiert sich im lustigen Taschenbuch häufig als Detektiv.
Ja, stimmt. Disney wusste, glaube ich, immer, klar, der hat auch seine Spuren anfangs verdient als Zeichner. Und später hat er nichts mehr Eigenes konzipiert. Weder hat er an den Drehbüchern für seine Disney-Meisterwerke mitgewirkt, noch hat er irgendwas gezeichnet. Also Mickey Mouse stammt ja wirklich aus seiner Feder. Donald Duck hat er, glaube ich, auch mitentworfen. Und ich glaube, das war es dann auch schon, was das angeht. Vielleicht noch Pluto, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber der wusste halt immer, wie man Geld verdient. Ne? Und als dann anfingen, diese Cartoons beliebt zu werden, kam dann schon relativ schnell die Idee, dass man dann Mickey einen eigenen Comicstrip spendiert, um das Ganze zu befeuern und so nebenbei laufen zu lassen. Ne? Und ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei Garfield oder Peanuts, weil Garfield ist ja eigentlich ein täglich erscheinender Comicstrip in diesen Newspapers. Mhm. Und das war Mickey Mouse auch mal. Und das geht bis zurück in die 30er Jahre, dass Mickey Mouse dann seinen eigenen täglichen Comicstrip spendiert bekommen hat. Nur mit dem Unterschied, das waren dann lange Fortsetzungsgeschichten. Und für die war der Floyd Gottfredson zuständig, also quasi der Vater der Maus, so wie Karl Barks der Vater der Ducks ist. Karl Barks hat jetzt aber nicht nur alleine diesen Entenhausen-Kosmos geprägt. Da gibt es noch einen weiteren Zeichner namens El Taliaferro, der auch diese Donald Duck Newspaper Zeitungsstrips gemacht hat. Mhm. Nur anders als bei Mickey waren das in sich so abgeschlossene Strips, ne? Und anfangs auch noch sehr, sehr nah am Cartoon Donald. Also Donald geht durch die Welt, kriegt eins auf den Deckel und hat einen Ausraster. Mhm. Und noch relativ wortlos, sagen wir mal so. Und bei Mickey war dann halt dieses täglich erscheinender Comicstrip als Fortsetzungsroman und Abenteuergeschichten. Also eigentlich mehr Mickey reist um die Welt und lernt im Laufe der Zeit sehr viele Leute kennen, die dann bei ihm Rat suchen, sondern er ist halt der Abenteurer, richtig, ne? Der dann auch wirklich in gefährliche Situationen kommt und er kann dann natürlich alles, ne? Dieser Mickey Maus, dieser Privatdetektiv, das ging, glaube ich, dann erst auch so ein bisschen später los, so 50er Jahre oder ja, 40er, 50er Jahre durch einen anderen Zeichner wieder namens Paul Murray. Das war dann wirklich wieder so für die vierreihigen Heftgeschichten.
Und das wurde auch wiederum aufgegriffen von den Italienern, nehme ich an.
Genau, richtig. Die haben ja die Lizenz dann erworben und haben dann eigene Geschichten gemacht, einfach um ihr Topolino zu befeuern. Ne? Und die haben sich natürlich, dann, du wirst ja Auflagen von Disney bekommen haben. Ne? Du kriegst ja nicht eine Disney-Lizenz und kannst dann, weiß ich nicht, du machst dann aus Mickey Mouse einen Hallo Spencer. Ganz blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Ne?
Also in den Cartoons ist Mickey Mouse der und in den Zeitungsstrips ist er nah an den Cartoons und in Italien ist er ein Zigarre rauchender Schläger. Geht ja nicht, ne? Also schon. Und einfach so hat sich das Ganze dann entwickelt und dann war halt irgendwann dieses, das lustige Taschenbuch war in den Anfangszeiten sehr geprägt von den italienischen Geschichten. Beinahe bis zu 100%, würde ich sagen. Später hat sich dann so eine Formel entwickelt, so in den 90er Jahren. Ich glaube, da war der prozentuale Anteil 70% italienische Geschichten, 30% Egmont-Eigenproduktion. Und Egmont sitzt ja eigentlich in Dänemark, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne? Die haben dann auch Zeichner aus ganz Europa auch Übersee beschäftigt. Das ist dann dieser sogenannte D-Code-Comic, ne? Weil wenn du mal so einen Comic aufschlägst, ne?
Mach ich doch mal direkt.
Ja, dann hast du dann meistens die erste Geschichte ist ein D-Code-Comic, ne? Und daran merkst du, das ist ein Comic, der von Egmont direkt in Auftrag gegeben wurde.
Okay, hier war jetzt IP.
Ja, das ist eine, gibt's auch seit ein paar Jahren, das ist dann eine Kooperation mit Italien zusammen. Wahrscheinlich ist ein italienischer Zeichner und ein Autor, der für Egmont arbeitet.
Ah ja, okay. Aber Code heißt im ersten Panel, sieht man unten links dann einen Code und also hier in diesem Fall IP36205.
Ja.
Und das ist also die Codierung, um genau diese Geschichte wiederzufinden, nehme ich an.
Steht meistens für die Publikation, bei den Italienern zumindest. Also wenn da jetzt steht IT, dann steht das für Italien, Topolino. Mhm. Und dann ist es meistens eine vierstellige Nummer, das steht dann für die Ausgabe. Und wenn da noch eine Zahl dahinter steht, 5 oder so, dann ist es meistens auch die 5. Geschichte in dem jeweiligen Band, in dem es erschienen ist.
Ja, interessant. Und man sieht ja auch, also ich blätter hier gerade LTB Nummer 606 durch. Es gibt unterschiedliche Zeichenstile durch die verschiedenen Geschichten. Mal wirklich gewollt, dass man merkt, okay, das, hier geht es um das Phantom der Oper. Mhm. Da ist so ein spezieller Zeichenstil vielleicht angedacht, angebracht. Aber an anderer Stelle merkt man dann auch, es ist eine völlig andere Art, überhaupt diese Comics zu gestalten.
Ja, es ist inzwischen natürlich sehr modern, ne? Auch, ich sag mal, vom Zeichenstil und so alles. Ne? Mhm. In den Anfangszeiten hattest du ja längere Geschichten. Da war das durchschnittliche LTB, hatte so zwischen 4 und 6 Geschichten, kann man sagen. Ne? Mhm. Und heutzutage sind ja bis so, also zweistellig, was die Geschichtenanzahl angeht. Ne? Die Geschichten sind kürzer, es sind meistens dann auch irgendwelche Gag-Stories. Und finden viele Fans auch nicht so toll, weil je kürzer die Geschichte, umso mehr leidet natürlich die Qualität.
Ja, man kann da nicht so in die Tiefe gehen.
Genau. Und du hast da natürlich jetzt ein Band, wo sie mal wieder einen klassischen Stoff aufgreifen, der natürlich wahrscheinlich auch ein paar Seiten mehr hat. Ich tippe jetzt mal auf die 70, 80 Seiten. Und das war ja so früher auch ein Markenzeichen vom LTB. Also man redet bei Lustigen Taschenbuch, die goldene Ära waren die Bände 100 bis 200. Und da hast du oft so Literaturvorbilder gehabt für die Geschichten, die dann einfach auch so umgesetzt wurden. Natürlich mit dem Enten- oder Mickey-Maus-Stempel, ja. Mhm. Ein bisschen vereinfacht. Exemplarisch nenne ich da gerne immer LTB Nummer 143, Das Geheimnis der Silberleuchter. Und das ist die Umsetzung von Die Elenden, Le Miserable. Ja. Und das war früher schon immer eine meiner Lieblingsgeschichten, weil halt ich mochte die Zeichnung da sehr. Und das ist dann halt so ein klassischer Stoff. Und das steht so für diese goldene Ära, weil sie oft da einfach auch mal Weltliteratur umgesetzt haben. Es gibt zum Beispiel auch eine Umsetzung von Krieg und Frieden, so eine Sachen, ja. Oder auch von den ersten beiden Indiana Jones Filmen gab es Phantomias Geschichten. Das war natürlich inhaltlich als auch erzählerisch irgendwie sehr gut umgesetzt und hatte was und so. Also du hast so diese Popkultur da verwurstet gehabt als Entenhausen-Geschichte und das fanden sehr, sehr viele aus dem Fandom, mich eingeschlossen, immer toll. Und das hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr nachgelassen. Ne? Jetzt gerade probieren sie es mal wieder, also exemplarisch jetzt das, was du da hast. Ne? Aber so vor ein paar Jahren gab es auch einen Comic Moby Dick und der war klasse. Und die haben dann auch wieder so 70, 80 Seiten, sodass die Geschichte sich entwickeln kann.
Und letztlich sind es ja auch oft Kinder, die es lesen und die werden so an diese Stoffe überhaupt herangeführt, haben dann davon wenigstens mal gehört. Vielleicht Interesse, das Original sich irgendwie nochmal anzuschauen oder haben auf jeden Fall etwas davon mitgenommen von der Geschichte. Also so ging es mir zumindest als Kind.
Ja, und da die Frage an dich. Gibt es Dinge, die du aus dem lustigen Taschenbuch gelernt hast? Also wo du auch wirklich mal später gesagt hast, davon habe ich schon mal gehört, das habe ich im lustigen Taschenbuch gelesen.
Selbstverständlich. Ich kann es nicht genau sagen, aber es gab natürlich diese Zeit, die dann ganz unangenehm war, wenn in der Schule irgendwie etwas erzählt wird aus dem Geschichtsunterricht und ich dann gesagt habe, das kenne ich aus dem lustigen Taschenbuch, beziehungsweise jemand erzählt mir von einem Film, einer alten Geschichte oder so und ich sage, hä, das ist ein Donald-Comic.
Ja, genau.
Sowas ist mir tatsächlich häufig passiert.
Genau. Ja. Oder es gibt im Band 120, gibt es eine Geschichte, die heißt, glaube ich, Der Lauf des Wassers oder so. Und da begeben sich Düsentrieb und Donald in so wie so eine Art Simulator, wie so ein Holodeck und verfolgen den Lauf eines Flusses, der dann auch so quasi die Menschheitsgeschichte widerspiegelt, wo ein Fluss entspringt und dann siehst du so ein bisschen so wie damals bei Es war einmal der Mensch, ne, diese Serie, so wie sich dann die ersten Menschen an einem Fluss angesiedelt haben und da, ich kann jetzt kein Beispiel daraus nennen, aber ich habe da eine Menge gelernt, so, weißt du, und deswegen mein Vater hat, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen die Nase gerümpft, dass ich nur diese Geschichten lese. Hier, lest doch mal ein richtiges Buch, Junge, oder so, ne? Aber ich habe dadurch auch sehr gut lesen gelernt, erstens durch die ganzen LTBs. Und ich habe früher sehr, sehr viele LTBs gelesen, gerade als Kind. Und habe Bücher auch teilweise dutzendmal gelesen oder einzelne Geschichten daraus. Ja? Und Spoiler, schaffe ich heute nicht mehr. Also ich komme wenig zum Lesen. Ich glaube, die letzten 150 Bände habe ich so gut wie kaum gelesen. Mal ab und zu mal eine einzelne Geschichte draus. Aber früher, das ging wirklich, weil ich die Bücher so in- und auswendig konnte. Ich konnte wirklich, oder wie so ein Quiz, jemand hat ein Band rausgenommen, hat mich gefragt, wie heißt die erste Geschichte? Sagen wir mal Band 153. Und ich konnte sagen, Geschichte 1 heißt so und so. Ich wusste das, weil ich mich auch sehr viel damit beschäftigt habe, ne? Heute kann ich das auch nicht mehr so. Also mal ja, aber inzwischen liegen die Interessen doch anders oder man hat gar nicht mehr die Zeit dafür.
Dass du das konntest, aber auch eigentlich kannst, ist mir in deinem Podcast auch schon mal aufgefallen. Wenn ich jetzt ein lustiges Taschenbuch herausgreife,
ja,
und ich habe jetzt hier einfach mal die Wikipedia-Seite aufgemacht vom lustigen Taschenbuch 123.
Möchtest du den Titel wissen?
Ja.
Also Leute, das ist wirklich, ich sehe das nicht.
Sieht es wirklich nicht.
Der Laptop ist halt, also ich sehe die Rückseite. Das müsste, oh mein Gott, warte mal. Ist es Onkel Dagobert lebe hoch?
Es ist Onkel Dagobert lebe hoch.
Mit insgesamt 4 Geschichten. Steht da auch drin, kannst du die Geschichten sehen?
Ja, kann ich sehen.
Ich glaube, eine müsste drin sein, irgendwas mit Christoph Kolumbus im Titel.
Unfassbar, wirklich, ja. Aus dem Leben des bedeutenden Seefahrers Christoph Kolumbus alias Mickey Maus. Wow, unfassbar. Ich habe jetzt einfach die 1, 2, 3 genommen. Ich nehme jetzt noch mal, das macht Spaß. nehmen wir mal.
Bis zu einem gewissen Grad. Wenn du mir jetzt mit Band 500 kommst.
Nee, das habe ich mir gedacht, nachdem du gesagt hast, dass du die letzten 150 nicht gelesen hast. Aber dein Band, mit dem bei dir alles begann, Nummer 200.
Ja, Jubiläumsausgabe.
Korrekt, ja. Das ist der richtige Titel, Jubiläumsausgabe. Ja.
Also ich kann dir sagen, wie die erste Geschichte heißt. Ein Sponsor für Phantomios.
Wow, wirklich.
Und die fünfte Geschichte müsste sein, die Räuber.
Donald und die Räuber.
Donald und die Räuber, okay, gut.
Wow.
Schiller, siehst du?
Ja, stimmt, genau.
So viel zum Thema klassischer Stoff.
Einen machen wir noch.
Ja.
LTB 222.
Der erste Held von Olympia.
Richtig. Mit einem, wie ich sehe, das Cover.
Silbern, so in Glanzoptik.
Welche Farbe hat die Schrift? Lustiges Taschenbuch auf dem Cover? Ich muss mal eine Sache finden, die du nicht weißt.
Ich sag rot auf gelbem Rahmen.
Nein, lila auf mit gelbem Hintergrund und rotem Rahmen.
Ach, schade.
So, toll. Weißt du noch was, irgendeine Geschichte?
Na, die Titelgegengeschichte, der erste Held von Olympia, ist gleich die erste.
Mhm.
Dann wird's, ich kann dir sagen, wie der Zeichner heißt, Fleming Andersen, aber
ja.
Dann hört's auch schon auf.
Wow. Meine Güte, das ist ja echt verrückt. Was willst du sagen, bis zu welchem Buch kennst du dich so gut aus?
Also bei mir war das dann auch so ähnlich wie letztes Mal, als wir über die drei Fahrzeuge gesprochen haben. Ich habe dann bis Band 250 aktiv gesammelt und dann auch wie damals bei den drei Detektiven gedacht, ja, jetzt bist du langsam zu alt dafür. Ja? Mhm. Deswegen habe ich meine Sammlung mit Band 250 beendet. Das war 1998 mit 16. Ich habe, glaube ich, zweieinhalb Jahre durchgehalten, dann habe ich wieder angefangen. Und zwar so kurz, nachdem ich meine Ausbildung begonnen habe, so wahrscheinlich so Oktober, November 2000. Und dann habe ich mir die Bände, die in der Zeit erschienen sind, wieder alle nachgekauft.
Und hast du dir die auch so genau angeguckt, dass du dich dazu so äußern könntest, dass du weißt, wie der Titel lautet?
Die habe ich alle noch nachgelesen. Also ich glaube, ohne Witz, es hörte bei mir so langsam, ja, eigentlich im 400er-Bereich dann auf. Es ist wie so eine alte Tradition, irgendwie ein Selbstläufer, dass ich immer noch sammle, aber gar nicht die Zeit und auch teilweise auch nicht mehr die Lust habe zu lesen. Und aber nicht übers Herz bringe, irgendwie damit aufzuhören. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, jetzt mal langsam aufzuhören, weil es ist ja natürlich auch ein riesiges Platzproblem, ne? Das wird immer mehr. Ich meine, wir sind jetzt bei 600 regulären Bänden, ja? Und das frisst halt sehr viel Platz in den Regalen, ne? Mhm. Und dann noch die ganzen Nebenreihen, ne? Also, die es ja gibt, wo ich auch schon als Fan lange den Überblick verloren habe.
Ich habe hier einen Jahreskalender mit den Highlights aus diesem Jahr. Und da steht nochmal unsere LTB-Familie, das lustige Taschenbuch, LTB-Spezial, LTB-Enten-Edition, LTB-Mystery, LTB-Premium, LTB-Abenteuer, LTB-Entenhausen-Stars, LTB-Europareise, LTB-Winter, LTB-Ostern, LTB-Sommer, LTB-Halloween, LTB-Nikolaus, LTB-Weihnachten. Und das sind die regulären Kategorien, die veröffentlicht werden noch dieses Jahr.
Und ich meine, jetzt im Jahr 2026, es gibt ja auch Nebenreihen, die inzwischen eingestellt wurden. Also du kannst sagen, bis 1997 gab es nur das lustige Taschenbuch. Und dann gab es mal sowas wie eine Nebenreihe Disneys beste Comics, was auch so im Taschenbuchformat war. Mhm. Und der Name sagt schon, da waren nur Nachdrucke drin. So, ab 1997 gab es das LTB-Spezial, doppelt so dick wie normales LTB. Der erste Band war damals anlässlich zu Onkel Dagoberts 50. Geburtstag. Und der war nur mit Nachdrucken voll, aber alles Nachdrucke aus diesen dünnen Taschenbüchern. Also aus Panzerknacker und Co., aus Donald Duck, ich sage Donald Duck, aus Onkel Dagobert und so weiter und so fort. Und war für mich damals noch eine interessante Nebenreihe. Aber 97, gut, da war ich 14, wurde 15, war es halt mit dem Geld. Ich weiß noch, dieses Spezial damals 14,80 Mark gekostet. Das ist schon eine ganz schöne Menge, ne? Das ist mehr als doppelt so viel wie für ein normales LTB damals. Mhm. Das kam da damals vielleicht zweimal pro Jahr. Inzwischen seit, ich glaube, ohne Witz, seit über 15 Jahren erscheint das LTB-Spezial zweimonatlich. Das heißt eigentlich, du hast genauso viel Seitenumfang wie beim normalen LTB, beim LTB-Spezial pro Jahr gesehen. Nur, da ist das Problem, für mich eine sind so viele Nebenreihen inzwischen uninteressant, weil sie recyceln. Es sind hauptsächlich nur Nachdrucke. Und es gibt dann immer mal eine deutsche Erstveröffentlichung in gewissen Publikationen. Das kann, haben sie, glaube ich, inzwischen sogar wieder ein bisschen aufgestockt, aber eine Zeit lang war das dann eine Erstveröffentlichung und im schlimmsten Fall war es vielleicht ein Einseiter, wo ich sage, warum soll ich mir jetzt die Butze noch mehr vollstopfen mit Comics, dafür teuer Geld ausgeben für Geschichten, die ich schon besitze? Also da hört dann mein Fan-Dasein dann auch auf, weißt du? Aber in den Anfangszeiten war sowas wie ein LTB-Spezial oder später ab 2001 gab es ja halt dann die Endenedition. Auch die war für mich anfangs interessant. Auch da Nachdrucke aus diesen 100 Seitern und so. Aber jetzt seit bestimmt über 15 Jahren, ich gucke immer mal rein und denke so, braucht den Band nicht, weil über die Hälfte sind Nachdrucke. Weißt du? Also verzichte ich dann.
Was sind denn für dich die besten Geschichten? Welche liest du am liebsten?
Entengeschichten natürlich, ne? Ja. Also nichts gegen Mickey Mouse, aber ja, das mit dem Detektiv und so, das, ich kenne Leute, die nervt das ein bisschen, ne? Also es gibt auch gute Abenteuergeschichten oder einfach nur so eine gute Fun-Story, sagen wir mal so, ne?
Ah, okay.
Alles so eine Sachen. Also ich bin nicht der größte Mickey Mouse-Gegner und da hat sich in den letzten Jahren auch sehr viel getan, weil es dann immer mal wieder Künstler gibt, die dann auch viel tun, um dieser Figur gute Geschichten zu schreiben. Ne? Da gibt es zum Beispiel einen Zeichner, der nennt sich Casti, ich glaube, der heißt Andrea Castellan, ein Italiener, und der ist bekannt dafür, dass er sehr gute Geschichten sich für Mickey ausdenkt, kann ich auch nur bezeugen, also das ist ein sehr guter Geschichtenerzähler, aber der auch so ein bisschen im Stil von so Altmeistern, wie zum Beispiel einen Romano Scarpa, den Pinselstrich fortführt. Ne? Also Romano Scarpa, auch ein sehr bekannter italienischer Künstler, der sowohl Enten- als auch Mausgeschichten gemacht hat und auch so ein im Fandom sehr beliebt ist. Ja, hat auch selber Geschichten geschrieben, hat aber auch Geschichten von Autoren umgesetzt und alles so Sachen. Und der Casti, finde ich, kann das sehr gut weiter fortführen. Und ja, ist im Fandom sehr beliebt, unter anderem. Bei mir ist es so, und ich habe es auch mitgebracht, ne? Weil im Vorfeld war halt die Frage, ob ich mal mein Lieblings-LTB mitbringe. Und zeige ich dir mal. Das hier ist mein lieblingslustiges Taschenbuch. Du kannst es gerne vorlesen.
Nummer 41. Donald mal ganz anders.
Richtig.
Und man sieht ihn hier im Drag, wollte ich schon sagen, als Superheld verkleidet.
Genau.
An einem Schornstein eine Katze, die aussieht wie eine Katze aus Aristocats.
Er stützt sich auf den Schornstein ab und der verbiegt sich und sie hält dagegen, damit er nicht abstürzt.
Jetzt habe ich es auch erkannt. Genau. Und das ist dein Lieblings-LTB. Ich sehe das hier gerade, ich fasse es ganz vorsichtig an. Das ist Nummer 41.
Ist aber Nachdruck, ja.
Also, und gebraucht gekauft? Oder?
Ja, ja, ich glaube sogar im besagten Laden.
In Kochis Shop. Romane und Geschenke, An- und Verkauf. Tausch, Sonnenallee 54.
In Berlin-Neukölln. Das ist aber ein Nachdruck von 1992. Und du siehst, er ist eigentlich noch in sehr gutem Zustand.
Absolut guter Zustand.
Für über 30 Jahre.
Aber wirklich.
Ja. Und ich weiß nicht, kennst du die Figur des Phantomias?
Ja, natürlich. Ne?
Das ist ja Donalds alter Ego. Ja. Und der ist wohl daraus entstanden, dass sich viele Topolino-Leser damals beschwert haben, dass Donald am Ende immer blöd dasteht, dass er von Dagobert ausgenutzt wird und eins auf den Deckel kriegt. Und man wollte Donald auch mal in so einer Siegerrolle sehen, ja. Und dann haben halt der Zeichner und der Autor von der ersten Geschichte, der Zeichner ist Giovan Battista Capri, ich glaube, man spricht das so aus, und wie hieß der andere? Guido Martina. Die haben dann dieses Alter Ego für Donald entworfen, ja. Wo er ja quasi, also die Ausgangssituation ist, Donald kriegt einen Brief nach Hause, wo steht, er hätte was geerbt. Spoiler. Denn der Brief war gar nicht für ihn, sondern sollte eigentlich an Donald, an Gustav Ganz gehen. Ja? Mhm. Er hat das Erbe von einem Grundstück bekommen, da steht die Villa Rosa drauf. Und dort findet er dann das Tagebuch des Urphantomiers. quasi wie so eine Art Edelmann, so ein Robin Hood, der die Reichen bestahl und es den Armen schenkte und so. Und den nimmt Donald sich als Vorbild und findet noch so einiges an Gadgets und Sachen, was er dann zu Daniel Düsentrieb nimmt und dann sagt irgendwie, hier, bastel mir das alles mal, hier, bau das mal alles mein Auto ein, dass sein Auto zu so einem Superauto wird und so weiter und entwirft sich dann ein Kostüm. Und die ersten Jahre, die ersten Geschichten, kannst du sagen, arbeitet Donald eigentlich in seinen Interessen. Das sind diese sogenannten Rächergeschichten. Ja? Donald, der sich unterdrückt fühlt von Onkel Dagobert und von Gustav oder schlecht behandelt von Daisy, dann sagt, ja, dann gehe ich halt mit Gustav aus. Ne? Der dann einfach in diese Rolle schlüpft und dann als Rächer quasi gegen die agiert und den Denkzettel verpasst. Ne? Und das sind so teilweise auch ein bisschen brutaler und auch düstere Geschichten, ja.
Also die dann genau diesem Wunsch entsprachen,
ja,
dass Donald jetzt auch mal Recht kriegt.
Genau.
Nachdem ihm so übel zugespielt wurde.
Richtig.
Weil die Leute, das ist ja das Spannende, Donald ist ja ein Pechvogel, aber man identifiziert sich mit Donald und nicht mit dem seltener, mit dem Rechthaber und sehr schlauen Mickey. So ging es mir jedenfalls.
Mhm.
Irgendwie, das waren trotzdem tolle Geschichten, aber irgendwie identifizierte man oder leidete man mit Donald.
Das stimmt, weil Donald ja eher so der Verlierertyp ist und es ist ja wie bei Superman. Superman kann alles und eigentlich ist Superman eine langweilige Figur. Ne? Mhm. Es ist ja, du brauchst ja immer so ein bisschen Herausforderung oder beziehungsweise Schwächen. Ne? Also eine gute Geschichte erzählt sich ja nur, wenn der Held Schwächen hat. Ne? Mhm. Daraus ergeben sich ja Konflikte und so weiter. Ne? Bei Donald ist es vielleicht ein bisschen zu viel Konflikt, ne? Alles so eine Sache. Ne? Das macht ihn aber aus. Und diese Phantomiers-Geschichten, die waren halt immer eine Ausnahme und die waren natürlich auch damals rar gesät. Ne? Also Phantomiers ist nicht so wie heute, auch seit jetzt bald 20 Jahren oder so, hast du in jedem lustigen Taschenbuch mindestens eine Phantomiers-Geschichte. Und die Figur wandelte sich auch. Also der Erstauftritt war 1969 im italienischen Topolino. Ich weiß jetzt gar nicht, von wann der deutsche Band ist. Und für mich waren dann immer die Phantomiers-Geschichten was ganz Besonderes, eben weil sie rar gesehen werden. Dann gab es dann halt immer, der nächste Band ist hier, glaube ich, die 44 und dann taucht er wieder in einer 56 auf und dann wieder in einer 102 und so weiter und so fort. Ne?
Ich habe das hier gerade vorliegen, also 76.
Ah ja, erschien es in Deutschland.
Raus, ja.
Genau. Und dadurch waren das immer meine Lieblingsbände, nur die Phantomiers-Bände. Und dann haben sie natürlich die ganzen Geschichten, die in der Zeit erschienen sind, so gebündelt. Ne?
Mhm.
Und haben so lange wie möglich auch diese Rächergeschichten gehabt. Irgendwann haben sie dann halt Phantomiers zu einem Superhelden umgewandelt und nicht mehr, dass Donald sein eigenes Süppchen kocht mit seinem alter Ego, sondern der dann wirklich die schützende Hand über Ittenhausen hat und dann so Super-Gadgets hat wie eine Strahlenpistole oder, weiß ich nicht, so eine Faust, die aus dem Gürtel kommt und so eine Sachen, weißt du, oder ein Gitternetz, was er elektronisch spannen kann. Und dann sind natürlich Hauptgegner unter anderem natürlich die Panzerknacker, aber auch irgendwelche anderen bösen Superhelden. So ein bisschen halt, nein, nicht Marvel, aber du weißt, was ich meine, halt
ja, und Daniel,
Supergegner.
Ja, ne? und Daniel Düsentrieb hat die ganzen Gadgets gebaut, glaube ich, ne?
Richtig, genau. Und das ist halt immer noch okay, finde ich. Aber für mich ist dieser Ur-Phantomiers, wo er halt immer in seinem eigenen Interesse handelt, das sind für mich die besten Geschichten.
Ja, cool. Also die werde ich mir mal bewusst durchlesen. In jedem Fall, Phantomiers klingt nicht nach einer Figur, die sich Walt Disney ausgedacht hat.
Nein.
Irgendwie haben die Enten und Mäuse und alles drumherum ihr Eigenleben geführt. Dann lass uns noch mal erzählen, wer im Maus-Universum noch zusätzlich dazu kam. Ich denke da zum Beispiel an Kommissar Hunter.
Mhm.
Der hieß für mich immer Kommissar Hunter.
Bei mir auch.
Ist ja auch logisch, weil es ist ja auch ein Hund.
Mhm.
Zum Thema Aussprache von Namen können wir auch gleich nochmal kommen. Aber Gamma zum Beispiel, ein Außerirdischer.
Ja, der auch seine Wurzeln in Amerika hat. Also ich glaube, das ist eine Erfindung von Floyd Gottfriedson.
Mhm.
Ja. Und die Italiener haben dann auch wieder mehr aus der Figur gemacht. Ja. Na, warte mal, es gibt noch Atömchen, aber der wohnt in einer anderen Dimension. Und Gamma ist, ich glaube, in der allerersten Geschichte wird er als der Mensch aus der Zukunft bezeichnet. Das ist zumindest der deutsche Titel.
Mhm.
Aber der ist eigentlich für mich auch ein Alien.
Mhm. Und fallen dir noch ein paar ein?
Ja, Carter Carlo zum Beispiel.
Ja, natürlich Carter Carlo. Ja,
der ja auch eine Urfigur ist, weil er schon.
Der war bei Steamboat Willie
dabei. Richtig, der ist bei Steamboat Willie dabei. Also der ist ja auch von Anfang an dabei, hat am Anfang ja noch ein Holzbein. Ja. Mhm. Irgendwann war das weg. Gibt es auch manchmal so lustige Version in den Geschichten. Entweder hat er jetzt ein echtes Bein oder hat eine Prothese. So irgendwie, da sind sie sich manchmal auch nicht ganz einig oder sie spielen halt damit.
Ne? Ich habe ganz viel Goofy und Max geguckt. Mhm. Und da ist Kater Kado ja kein Schwerstkrimineller, sondern, also auch ein Krimineller irgendwie.
Nur ein Kleinganove, ne?
Kleinganove, mhm. Aber lebt halt nebenan, neben Goofy und Goofys Sohn.
Ja, du weißt, was das bedeutet, was Goofy mal hatte.
Eine Frau.
Ja, und?
Ich weiß nicht, was diese Andeutung soll. Das hier ist ein jugendfreier Podcast.
Ah ja,
okay. Und das fand ich so spannend. Also ich habe auf der einen Seite Goofy und Max geguckt, auf Super RTL, und gesehen, ja, so übel ist Carlo nicht.
Mhm.
Also das,
er ist Autoverkäufer, ne?
Genau, mhm. Gebrauchtwagenverkäufer. Ja, genau. Und dann in den Comics überführt ihn Mickey Mouse, weil es irgendeinen Schmuggel geben soll oder so. Also das ist schon spektakulär.
Ja, auch da merkst du halt, dass das seit Jahrzehnten von verschiedenen Autoren und so fortgeführt wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, sind sie sich auch nicht ganz einig. Denn in den ganz alten Geschichten ist das einfach, der geht über Leichen. Und da gibt es etliche Geschichten, wo er auch mal probiert, Mickey Mouse
zu erschießen, oder?
Zu erschießen, aus dem Leben zu blasen. Ja. Ne? Und das gab's. Diese alten italienischen Geschichten sind auch bekannt für eine gewisse Brutalität. Ne? Es gibt ja auch Zensur in den Disney-Geschichten. Ne? Mhm. Dann gab es zum Beispiel auch mal Bilder, die dann retuschiert wurden, wo du wirklich noch erahnen kannst, da geht dann ein Dagobert auf Donald mit einem Morgenstern los und so, ne? Ist so. Oh, okay. Ja? Oder es gibt Geschichten, wo Polizisten die Hände so haben, dass die Waffen, die Pistolen aus ihren Händen wegretuschiert wurden.
Mhm.
Und dann.
Und nur auf Leute zeigen oder den Daumen.
Und sie sagen dann in den Sprechblasen Peng. Das ist so Peng, Peng, ja. Mhm. Und das ist ja total albern. Und eine der bekanntesten Zensuren war schon in LTB 7, weil da Donald in eine Steckdose fasst. Und das war dann in der Erstausgabe, war das drin. Dann hat man das später wegretuschiert mit einem von diesen berühmten schlechten Zeichnungen, die auch aus einer Rahmengeschichte stammen könnten, ja. Wo er nicht in die Steckdose fasst, sondern einfach so ein ganz lahmer Gag. Das ist jetzt auch egal, was da passiert. Aber das haben sie über Jahrzehnte retuschiert und zensiert. Inzwischen gab es da mal wieder Veröffentlichungen, wo das wieder drin war und so weiter. Auf jeden Fall sind die sich teilweise nicht so ganz einig. Entweder geht Carlo wirklich über Leichen, und in neueren Geschichten ist er für mich so eher so auch ein Kleinkrimineller mit Hang zum Größeren, aber so dieser verschusselte Bösewicht, dem man nicht lange böse sein kann, ja. So nach dem Motto, jetzt gehst du mal wieder für eine Woche in den Knast und dann ist gut. Und wenn die Krawatte sitzt immer so schlecht und das Hemd ist so, wie sagt man, so verknittert und so, und dann noch ein Trenchcoat drüber, wo man eigentlich merkt, eigentlich sind die auch ein bisschen Kumpels, weil sie sich schon so lange kennen. Und dann hast du wieder Geschichten von einem erwähnten Casti, wo du einfach denkst so, okay, der setzt den jetzt in ein Fass, das Fass schwimmt auf die Niagara-Fälle zu und er sagt Tschüss. Mhm. Ja, und du weißt ja, dass Mickey es überlebt, aber Carlo geht davon aus, der stirbt jetzt, so weißt du? Ja. Und das meine ich damit, dass man so, je nach Autor und Zeichner, dass die Figur entweder auch weiß, so wie er ist, oder ist halt ein Schwerverbrecher. Ne?
Wie findest du das? Dass also das Ausgangsmaterial anders genutzt wird, und je nachdem, wer gerade da die Autorenschaft hat?
Also ich finde, gerade bei den Disney-Comics, ne, sollte man nach so vielen Jahrzehnten und unterschiedlichen Zeichenstilen und Geschichten keine Chronologie erwarten oder, weißt du, so. Und gerade bei den Entengeschichten, die sind ja zeitlos. Ne? Du kannst auch noch Geschichten lesen, die vor 40 Jahren entstanden sind. Natürlich noch älter und so, aber die Figuren altern nicht. Aber was ich da gut finde, ist, dass es wie selbstverständlich die moderne Technik einfließt. Also in neuen Geschichten, Donald hat halt ein Smartphone. Mhm. Oder sie benutzen Internet. Und da denke ich nicht so irgendwie, aber in alten Geschichten und so, sondern das ist da, finde ich, ganz normal, ja. Die Welt verändert sich, aber die Figuren verändern sich nicht groß. Ne? Und erwartest du jetzt zum Beispiel noch irgendwie eine große Charakterentwicklung bei deinem Donald, die dann auch dauerhaft angewendet wird? Ne? Jetzt mal ganz blödes Beispiel, sagen wir mal, er verliert in einem Abenteuer mit Dagobert sein linkes Bein.
Ja, toll.
Ne? Und das, als ob dann die Zeichner das fortsetzen.
Ja.
Ne? Der wird jetzt für immer eine Krücke haben oder so. Ne? Das ist ja, wird da nicht passieren. Ne? Da ist ja wirklich der Status quo von jeder Geschichte neu.
Und das erwarten wir ja auch nicht als KonsumentInnen. Wir wollen ja auch unseren Donald.
Ja, genau.
Wäre er kein Tollpatsch mehr und würde immer einmal extra nachdenken, bevor er etwas tut. Das wäre doch, also dann würden die Geschichten ja gar nicht mehr funktionieren. Die ganze Grundlage wäre nicht mehr da.
Und es wird ja auch sowas wie eine Bibel geben, ne, wo drin steht, das und das ist erlaubt, das und das nicht. Zum Beispiel gibt es ja das Thema Tod in Entenhausen nicht. Mhm. Ne? Also du hast ja nicht so ernste Themen wie, da kommt der jetzt nicht, weiß ich nicht, tick, trick und track nach Hause und sagen, ja, unser Mitschüler Volker hat Krebs oder so, ne? Wenn, dann wird gesagt, dem geht's nicht gut oder so. Also es wird so vielleicht umrundet, du weißt, was ich meine.
Der ist schwer krank höchstens, ne?
Genau, aber es wird dann nicht gesagt, was und so. Und gestorben wird in Disney Comics sowieso nicht. Da gibt es einmalige Ausgaben. Es gibt ja diesen Zeichner Don Rosa, auch ein Amerikaner, der klassische Barks-Geschichten weitererzählt hat, also Fortsetzung geschrieben hat.
Und der hat auch tatsächlich chronologisch gearbeitet, ne?
Genau, der ist auch selber sehr strikt, ne? Für ihn in seinem Kopf finden zum Beispiel die Disney-Geschichten nicht in unserer modernen Zeit statt. Aber der hat seine Geschichten immer in diesem 50er-Jahren-Setting angesiedelt. Mhm. Das siehst du dann auch in seinen Comics, was die moderne Technik angeht. Also da hat dann Donald kein Smartphone oder so, sondern der hat die Sachen zu Hause, die damals in den 50er-Jahren die Leute zu Hause hatten, weil er da selber so gesagt hat, nein, für mich spielen die Geschichten in dieser Epoche, weil er dann so ankommt wie, na gut, wenn ich jetzt 2001 einen Comic mache, wäre ein Dagobert, weiß ich nicht, 150 Jahre alt. Und das ist ja unrealistisch, ne? Deswegen siedelt er die für seinen eigenen Kopfkanon so an. Und der hat nämlich Onkel Dagoberts Biografie Anfang der 90er gemacht, ne? Dieses Sein Leben, seine Milliarden. Ursprünglich auf 12 Kapitel angelegt. Und ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Aber es gibt eine Geschichte, in der Dagobert schon jahrelang um die Welt gereist ist, dann wieder nach Hause kommt. Und dann gibt es in dieser Geschichte ein großes Panel, so fast eine halbe Seite, wo er am Grab seiner Mutter steht.
Ja.
Und das hast du nie wieder gesehen, ja, in einem anderen Disney-Comic oder so gut wie nie. Und die Geschichte endet damit, dass er mit seinen Schwestern wieder zusammen nach Amerika geht, da an die Westküste. Sie sehen noch den Vater am Fenster, der gesagt hat, ich komme aber nicht mit, ich bin zu alt. Ne? Dann winken sie dem noch und dann stellt sich raus, dass der Vater in der Nacht gestorben ist. Und dann steht er da mit der Mutter wieder, also die sind da wieder vereint und so. Und dann siehst du, wie sie ins Jenseits gehen. Und dann siehst du noch in dem einen Panel so das Bett angedeutet, dass da noch der verstorbene Vater drunter liegt, während sein Geist durch die Wand geht. Und das hat damals was mit mir gemacht.
Ja.
Also das ist bis heute einer der traurigsten Disney-Comics, die ich gelesen habe. Und gerade vielleicht, weil das nie in diesen Geschichten stattfindet, hat das so einen Impact gehabt, auch heute noch, dass ich sage, das ist todtraurig und schön zugleich.
Sind diese Geschichten im lustigen Taschenbuch auch gelandet?
Nein, die sind dann wirklich nur als ursprünglich meine Erstveröffentlichung in der Mickey Mouse und später dann so dann als Softcover-Album. Und auch von Don Rosa gibt es inzwischen Hardcover-Alben chronologisch veröffentlicht.
Ja, also Sein Leben, seine Milliarden habe ich auch gelesen und kann das nur bestätigen. Also ja, was du gerade erzählst, sehr erwachsene Comics.
Genau.
Gerade spannend für Leute, die sonst lustiges Taschenbuch lesen, wo am Ende immer alles gut wird und wenn man dann mal ein bisschen mehr haben möchte, ist das toll. Und der Umgang mit geschichtlichen Ereignissen, aber auch mit den eigenen Ereignissen im Leben, mit Tod und Trauer, hat mir da auch sehr imponiert. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du erzählst. Dieses Buch, Sein Leben, seine Milliarden, haben mein Vater und ich uns zusammen gekauft einmal. Und seitdem steht es bei meinem Vater.
Ja.
Ich glaube, das war am Ende ein Geschenk an ihn. Und ich habe jemanden kennengelernt, Vivian heißt sie.
Ja.
Die ist 13 Jahre alt und ganz großer LTB-Fan.
Mhm.
Der habe ich dieses Buch ausgeliehen, habe es mir also von meinem Vater geholt, habe es ihr geliehen und sie liest gerade total viel und sie hat das, glaube ich, binnen weniger Stunden durchgelesen, diesen ganzen dicken Schinken, um ihn dann nochmal in Ruhe nochmal durchzulesen, was ich total toll finde.
In dem Alter habe ich die Geschichten ja auch mehrmals gelesen, ne?
Ja, das ist schon toll und ich finde das total klasse, zu sehen, wie das die Generation weitergegeben wird.
Mhm.
Und ich habe Vivian darum gebeten, ein paar Fragen zu stellen.
Oh.
Ich habe gesagt, ja, wir haben ja sonst immer so ein Quiz, aber wie wär's, wenn du einfach ein paar Fragen stellst?
Mhm.
Und ich habe gesagt, wir haben Experten, vielleicht kann er sie beantworten.
Ja, bin ich mal gespannt.
Hallo, mein Name ist Vivienne. Ich bin 13 Jahre alt und lese seit ungefähr 5 Jahren lustige Taschenbücher. Ich habe ein paar Fragen, die ich gerne stellen würde. Wer sind Tick, Trick und Tracks Eltern?
Ja, auch das ist so eine, nein, keine Tabufrage, aber die lässt sich nicht so leicht beantworten. Also definitiv, die Mutter kennt man, das ist Della Duck. Ja, und in diese Zeitungs-Comic-Strips, die ich schon erwähnt habe, ne, noch die ja auch in den 30er Jahren schon begonnen haben, da gab es ja auch Sonntagsseiten. Und da gibt es diesen einen Sonntagsstrip von 1937, bei denen bekommt Donald Besuch von seinen Neffen. Also da kriegt er am Anfang einen Brief und dann steht da drin, lieber Donald, ich habe mich dazu entschlossen, dir mal deine Neffen für ein paar Tage vorbeizuschicken. Ich hoffe, es ist okay für dich. Und da sind sie ja noch übelste Rotzlöffel. Mhm. Ja? Genau. Und dann steht da auch unterschrieben Della Duck. Ja? Und das ist eine Figur, die haben wir so gut wie nie gesehen oder sehr, sehr selten. Es gibt ja auch diese extra angefertigten Stammbäume, ne? Mhm. Die dann immer mal irgendwo als extra auslagen und so. Della hat aber eine große Rolle in der DuckTales-Serie, diesem Reboot von 2017. Mhm. Ja, da taucht sie auf. Und ja, der Vater von Tick, Trick und Track gilt bis heute als unbekannt. Also da gibt's keinen Namen und auch kein wirkliches Gesicht. Also das ist bis heute ein Mysterium.
Dementsprechend war das eine wirklich gute Frage, die wir an dieser Stelle nur zur Hälfte beantworten können. Prima, danke dir. Dann geht's weiter mit Frage 2.
Wie sind Dagobert Duck und Dorette Duck miteinander verwandt?
Das ist doch Oma Duck, oder?
Das ist Oma Duck. Dorette in früheren Übersetzungen heißt sie, glaube ich, sogar Annette. Die sind verwandt, aber da hört es schon bei mir auf, es tut mir leid. Sie ist jetzt nicht die Oma in dem Sinne. Es gibt Geschichten, da wird sie als seine Schwester bezeichnet, ja. Mhm. Aber das war dann wieder von anderen Autoren. Aber in diesem Barks-Kosmos ist sie nicht die Schwester, aber ich glaube irgendwie eine Cousine über drei Ecken oder so. Ne? Und die Bezeichnung Oma ist natürlich wie so ein Sammelbegriff für alle anderen wie Donald, Daisy, Gustav, aber auch die Neffen, ist sie die Oma.
Ah, okay.
Warum verfolgt Gunde Gaukuli den Traum, den Glückszähler zu stehlen? Was steckt wirklich dahinter? Warum möchte sie die mächtigste Hexe der Welt werden? Was hat sie dazu bewegt?
Oh, das finde ich so schön. Das bringt mich direkt wieder zur Aussprache. Also ich glaube fast, sie heißt eigentlich Gundel Gaukelei.
Gundel Gaukelei, ja. Hm.
Für mich hieß sie als Kind immer Gundel Gaukelei. Und hier jetzt Gundel Gaukeli zu hören, finde ich auch sehr schön.
Das ist süß. Magica the Spell heißt sie im Original und ist unter anderem inspiriert von Morticia Addams. Ne? Hier Addams Family. Mhm. Unter anderem. Ja, das geht auch bis in die 60er Jahre zurück. Also in der allerersten Comicgeschichte sammelt sie Münzen von verschiedenen reichen Leuten auf der Welt, weil sie denkt, diese Münzen, die sie haben, die haben die Leute oft angefasst. Und sie will eigentlich ganz viele Münzen zu einem Amulett zusammenschmelzen, was sie dann zu der mächtigsten Zauberin der Welt macht. Und aus Versehen, als sie bei Dagobert ist und nach Geld fragt, und der lacht die ja noch aus, ne? Haha, sie eine Hexe. Und er gibt ihr dann eine Münze mit. Stellt dann aber fest, das war sein erster selbstverdienter Kreuzer, 10 Kreuzerstück, Taler, das variiert von Geschichte zu Geschichte. Mhm. Verfolgt sie dann und nimmt ihr den wieder ab und tauscht den erst gegen eine andere Münze. Aber er macht den Fehler, dass er sich verplappert und sagt, das ist mein erstes selbstverdientes Geldstück. Und dann sagt sie, Moment mal, wenn das ihr erster selbstverdienter Taler ist, hatten sie dieses Geldstück sehr oft in der Hand und damit ist es ihr wertvollster Besitz. Und das war der Anfang von Ende, dass sie es nur noch auf diese Münze abgesehen hat.
Letzte Frage, seit wann liest ihr ungefähr lustige Taschenbücher und was sind eure Lieblingsgeschichten?
Ja, das hatten wir ja schon.
Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Spul noch mal zurück zum Anfang und da hörst du es.
Genau, auch du wirst es schon gehört haben, Vivien. Vielen Dank für diese tollen Fragen.
Ja, ganz toll, hat mich gefreut.
Bleibt dran. Wir brauchen neue Generationen, die das lustige Taschenbuch lesen und die Fahne hochhalten. Aber wenn ich mir hier nochmal den Jahreskalender angucke mit all den, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 verschiedene Veröffentlichungsformen unter dem Namen Lustiges Taschenbuch. Es gibt ja noch viel mehr.
Da kannst du mal ausrechnen, dir mal den Spaß machen, zuck mal den Taschenrechner und rechne mal aus, wenn du dir all diese Bücher holen würdest, die da verteilt sind übers Jahr, was du da am Ende an Kohle latzt.
Kosten die denn auch nur 8,99 Euro, die
Special-Dinger? Also ich glaube zum Beispiel, die Entenedition, die kostet, glaube ich, 9,99 Euro. Das Premium kostet 12 Euro. Und sowas wie die Entenhausen-Stars auch. Ja.
Ich glaube, 600 Euro habe ich jetzt mal überflogen. Aber das ist so eine Menge, oder?
Ja.
Gut, trotzdem möge es ewig leben, das Lustige Taschenbuch. Eine Frage noch zum Abschluss.
Ja.
Für mich heißt die Ente Donald.
Ja.
Wenn er im Fernsehen läuft, ist es für mich Donald Duck.
Mhm.
Im Comic ist das Donald Duck für mich.
Das ist aber auch sehr, sehr zurechtgebogen.
Ich weiß es auch nicht. Es tut mir ja leid. Und wie gesagt, Kommissar Hunter, dein Phantomias, der heißt bei mir Phantomias.
Ja. Das ist aber gar nicht so übel, weil die Figur des Phantomias beruht ja auf dem Phantomas, also diese Figur hier aus den Louis de Funès-Filmen, ne? Unter anderem. Also, dieses mit der Aussprache, das ist für mich wirklich ein Thema, was mich triggert, ja.
Oh.
Weil ich hasse wirklich dieses Donald Duck. Ja?
Oh nein, echt?
Da rollen sich mir die Zehennägel hoch.
Da bin ich froh, dass wir das jetzt zum Ende des Podcasts erst besprechen. Ja,
das ist wirklich so, denn in den DuckTales, und ich denke mal, die DuckTales, die Urserie aus den 80ern, hat mich da wirklich geprägt, weil sie sagen in der Serie Donald Duck. Ja, also sie sprechen ihn mit Donald an, aber es heißt auch mal der alte Duck oder Dagobert Duck. Mhm. Ne? Und deswegen heißt es für mich Donald Duck. Und ich weiß, da gab es auch mal so ein im Fanforum auch mal eine Gespräch mit dem damaligen Chefredakteur vom LTB. Denn sie machen es, sie haben es früher gemacht, vor Jahrzehnten, sie machen es heute immer auch. Wenn die, weiß ich nicht, die Panzerknacker führen ein Tänzchen auf, weil sie einen Plan haben, wie sie bei Dagobert Duck einbrechen. Und dann wird gesungen, ruckzuck rein zum alten Duck.
Ja, ja? Genau.
Genau. Und ich habe das immer so gehasst. Und das machen sie teilweise heute auch noch. Und dann wurde, glaube ich, der Chefredakteur darauf angesprochen. Da hat er gesagt, na, wenn wir, also nach dem Motto päpstlich als der Papst, na, wenn wir jetzt schon so akkurat sind, dann müsste ja auch Donald Duck heißen. Ja? Und Donald Duck ist so ein Mischmasch. Also entweder Donald Duck oder Donald Duck. Aber das dazwischen geht nicht. Aber gut, jeder, wie du hast ja gerade selber bewiesen, dass du sagst, irgendwie, wenn du die Geschichten liest, dann heißt er für dich Donald Duck. Wenn du im Fernsehen siehst, ist es Donald Duck. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich jeder nach seiner Passion. Aber diese Bezeichnung Duck, die hat mich schon als Kind gestört. Und ich bin der Meinung, ich habe vor kurzem ein Panel gesehen, aus einem sehr, sehr aktuellen Comic, da spricht sie, also das ist ja schlecht dann zu lesen, ne? Da sagt sie, ja, vielen Dank, Herr Duck. Und dann, ja, aber ich heiße Duck, nicht Duck. Und dann steht das da auch mit einem U und nicht einem A. Und dann dachte ich so, also, ihr zieht das wirklich immer noch durch. Und ich kann aber nur sagen, mich stört's, aber ist ja auch Quatsch eigentlich. Ne?
Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass der nicht Donald heißt?
Ja, genau.
Also das ist so wie Ernie und Bert. das finde ich immer ganz schwierig.
Du, für mich heißen sie, ich weiß nicht, kennst du Calvin und Hobbes?
Calvin und Hobbes.
Calvin und Hobbes, genau. Ja. So heißen die, werden die immer für mich heißen. So lese ich es auch noch, ne? Aber weil ich es halt als Kind nicht besser wusste, Calvin und Hobbes.
Calvin sogar.
Calvin, ja.
Ja, die bei mir schon richtig, nee. Calvin.
Ah, nee, Calvin wegen Call, glaube ich, ne? Also hier, I make a call, ein Anruf, so weißt du. Wahrscheinlich deswegen, Calvin und Hobbes.
Ja, ja. Oder das, weil meine Verwirrung, als ich das erstmal Harry Potter gesehen habe und Dumbledore plötzlich ganz anders hieß. Also ich glaube, das ist so etwas, da müssen wir alle irgendwie durch.
Genau.
Und ich finde es eigentlich schön, dass so viel Anarchie herrscht bei diesem LTB, dass Leute da ihre Präferenzen haben, damit auch ihre eigene Enten- und Mäusewelt sich zusammenstellen. Einiges ist für sie Kanon, das andere nicht. Oder es ist schlecht oder gut. Die sollen das alle so nennen, wie sie wollen. Hauptsache, sie haben Freude daran.
Eben.
Und was ich richtig toll finde, ist, dass es komplett diesem riesen Disney-Konzern entwachsen. Klar, wir sprechen hier noch davon, dass man 600 Euro, oder was hatte ich gesagt, ausgeben muss.
Ja, bleiben wir mal dabei, kommt da hin, ne?
Genau, um jetzt jedes lustige Taschenbuch dieses Jahr zu kaufen. Aber trotzdem weiß ich, dass diese Comics gar nicht so im Sinne des Großkonzerns Disney sind aktuell. Die haben ganz andere Prioritäten, die denen geht es um ihre Filme und um die Verwertung der Rechte der Serien, um Disney Plus. Es gibt das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale. Und da bin ich letztes Jahr gewesen.
Oh, schön.
Und kann das nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und da wird genau dieser Bereich unter anderem, jetzt nicht das lustige Taschenbuch allein, aber eben Disney-Comics und wie sie nach Deutschland kam, wie diese Lokalisierung und Europäisierung, muss man auch sagen, stattgefunden hat, mit all dem, was wir heute angefangen haben zu besprechen, wie das passiert ist. Und das wird dort wunderbar dargestellt. Mhm. Und man merkt relativ schnell, auch wenn man da im Gespräch ist mit den Personen vor Ort, dass es doch eine Art Disney-Paralleluniversum ist, das gar nicht so viel mit dem großen Disney-Konzern zu tun hat. Also, ich kann das sehr, sehr empfehlen. Es ist ein ganz tolles Museum.
Ja.
Wenn ihr also mal dieses Schild auf der Autobahn seht, dann biegt da doch mal ab. Da gibt es einen schönen Donald tatsächlich zu sehen.
Ich persönlich war da noch nie, aber irgendwann muss ich da mal hin. Also eigentlich ein Pflichtbesuch für mich.
Ja.
Ja.
Also ich werde da definitiv wieder hin.
Ja.
Vielleicht gehen wir zusammen.
Sehr schön.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dieses Jahr nochmal hergekommen bist nach Hamburg.
Es lag auf dem Weg.
Ja, danke dir. Um über das lustige Taschenbuch zu sprechen. Ich fand es total toll, was du alles mitgebracht hast. Ich hatte eine Art Leitfaden und den haben wir in keinster Weise gebraucht, sondern das Gespräch hat uns ganz allein hier so durchgeführt. Und ich habe total viel gelernt und mitgenommen und dabei dachte ich, kenne ich mich schon eigentlich ganz gut aus. Und ich denke, so geht es anderen auch. Und für alle, die noch nie ein LTB gelesen haben, tut es. Schaut euch an. Ich würde sagen, Nummer 41 ist sehr empfehlenswert. Mhm. Und wenn ihr dann aber darüber hinaus noch mehr von Thomas hören wollt, dann empfehle ich euch seine Podcasts. Und es gibt auch tatsächlich einen thematisch passenden Podcast, die DuckTapes.
Das stimmt. Das ist ein Podcast über die 80er-Jahre DuckTapes-Serie, den ich mal ausnahmsweise nicht mit Bam und Olli mache, sondern mit zwei anderen illustren Burschen. Das ist aber ein Podcast, der leider sehr, sehr unregelmäßig erscheint. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwann noch mal Ordnung reinbringen. Ansonsten wollten wir uns da mal ursprünglich durch die gesamte DuckTales-Serie arbeiten. Es sind ja 100 Folgen. Ja, mal gucken, vielleicht klappt das noch mal. Und wenn nicht, komme ich einfach noch mal wieder bei dir vorbei. Und dann nerden wir auch noch mal über die Enden ab. Ne? Das war sehr schön. Und auch hier der Hinweis, wir haben gerade mal die Oberfläche gestreift.
Ja, so ist es. Ich danke dir. Man kann dich außerdem hören in Die Zentrale und in Rotz und Wasser. Und findet dich auf Social Media, Thomas Freitag, Kabarettist, einfach Google, gar kein Problem. Sollte in Zukunft zumindest einfacher sein, also Thomas Freitag Podcast, da findet ihr ihn.
Zum Glück lebt ja noch der Kabarettist, das klingt so auch so anti.
Ich weiß gar nicht, vielleicht macht er ein ganz tolles Programm, ich kenne ihn tatsächlich gar nicht.
Naja.
Also, das war diese Folge von Abgenerdet. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Jeden ersten Freitag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt, empfehlt uns gerne weiter. Ach, uns gibt's auch übrigens auf Instagram. Einfach mal nach Abgenerdet suchen. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
Tschüss.